Podcast 2. Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. $16 Milliarden für Afghanistan. Kein Land der Welt erhält so viel ausländische Hilfe. In Theorie. Dann.
Merci, chère Angela Merkel.
Frankreich und Deutschland zelebrieren ihre 50-jährige Freundschaft mit etwas Spitzenfingern. Helvetischer Sozialismus. In La Chaux-de-Fonds wird seit 100 Jahren von der Linken regiert und ist trotzdem nicht rot.
Non, je pense que c'est une ville rose.
Sondern politisch rosa. Und im Wimbledon-Final zwischen Roger Federer und Andy Murray steht es nach Sätzen 2-1 für Roger Federer. Federer führt auch im vierten Satz. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Zunächst zu einer aktuellen Entwicklung in Ägypten. Der neue ägyptische Präsident Mohamed Mursi hat das vom Militär aufgelöste Parlament wieder eingesetzt. Damit machte der erste Zivilist und Muslimbruder an der Spitze des Staates seit dem Sturz der Monarchie ein Urteil des Verfassungsgerichts rückgängig. ARD-Korrespondent Hans-Michael Ehl.
Mit seiner Entscheidung geht der neue ägyptische Präsident Mohamed Mursi auf Konfrontationskurs mit dem Verfassungsgericht des Landes, aber auch mit dem obersten Militärrat. Das Verfassungsgericht hielt in einem Urteil im Juni einen Teil der Parlamentswahl vor gut 6 Monaten für verfassungswidrig. Der Militärrat hatte daraufhin das Parlament für aufgelöst erklärt und Abgeordnete daran hindern lassen, das Parlamentsgebäude zu betreten. Mursi hatte bei seiner Vereidigung vor dem Verfassungsgericht noch betont, er werde die Urteile der Gerichte des Landes respektieren. Mit fast 50% der Stimmen hatte Morsis frühere Partei Freiheit und Gerechtigkeit, der politische Arm der Muslimbruderschaft, bei der Wahl die meisten Sitze gewinnen können. In Morsis Dekret heißt es, das alte Parlament solle so lange zusammentreten, bis eine neue Volksvertretung gewählt sei. Gleichzeitig kündete Morsi an, dass innerhalb von 60 Tagen nach der Ratifizierung einer neuen Verfassung Parlamentswahlen stattfinden sollen.
ARD-Korrespondent Hans-Michael Ehl. Und nun die Nachrichten des Tages mit Roland Luder.
Die internationale Gemeinschaft sagt Afghanistan Hilfe in Milliardenhöhe zu. Zum Abschluss einer Konferenz in Tokio wurden der Regierung in Kabul für die nächsten 3 Jahre $16 Milliarden versprochen. Die Regierung Afghanistans sicherte im Gegenzug zu, Korruption und Drogen stärker zu bekämpfen, das Land und die Finanzen besser zu verwalten und freie Wahlen abzuhalten. Der Präsident der EU-Kommission, Barroso, hat die Kritik der Europäischen Union an der Siedlungspolitik Israels bekräftigt. Zu Beginn eines 3-tägigen Nahost-Besuchs traf er in Ramallah mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Fayyad zusammen. Barroso betonte, die israelischen Siedlungen seien nach internationalem Recht illegal und ein Hindernis für den Frieden. Er werde die Siedlungsfrage auch bei seinen Treffen mit der israelischen Führung ansprechen. Die chinesische Wirtschaft stehe trotz weiterer Konjunkturmaßnahmen unter Druck. Diese Einschätzung macht Ministerpräsident Wen Jiabao gegenüber der amtlichen chinesischen Nachrichtenagentur. Die momentane wirtschaftliche Situation sei zwar im Allgemeinen stabil, es gebe aber relativ deutliche Abwärtsrisiken. Nach Wens Ansicht muss China die schwächere Konjunktur mit einer entsprechenden Politik stützen. Erst vor wenigen Tagen hatte die chinesische Zentralbank überraschend die Zinsen gesenkt, bereits zum 2. Mal innerhalb 4 Wochen. Die deutsche Autorin Olga Martinova hat den Ingeborg-Bachmann-Preis erhalten, die wichtigste literarische Auszeichnung im deutschsprachigen Raum. Die 50-jährige gebürtige Russin Martinova wurde für ihren Text «Ich werde sagen Hi» ausgezeichnet. Die Jury lobte diesen Text als leichtes, luftiges Porträt und freute sich am anarchischen Witz. In der Schweiz soll eine neue Energieetikette eingeführt werden für Computer und andere elektronische Geräte, wie etwa Smartphones. Sie soll die Konsumenten über den Energieverbrauch informieren. Das Bundesamt für Energie hat einen entsprechenden Zeitungsbericht bestätigt. Die neuen obligatorischen Aufkleber werden möglicherweise schon nächstes Jahr eingeführt im Rahmen der angepassten Energieverordnung. Bereits heute gibt es solche Labels für Fernseher, Haushaltsgeräte, Lampen, Autos, Pneus und Sanitärprodukte. Die Stadt Chur erhält erstmals eine linksdominierte Stadtregierung. Das Stadtpräsidium konnten die Bürgerlichen hingegen verteidigen, wenn auch knapp. Neu in der Stadtregierung ist Tom Leib und Gut von der Freien Liste Werda. Neuer Stadtpräsident wird Urs Marti von der FDP. In den USA hat die enorme Hitze 30 Menschen das Leben gekostet. Allein in Chicago starben in den letzten Tagen 10 hauptsächlich ältere Personen. Das meldet der Fernsehsender CBS. In der Metropole stieg die Temperatur auf fast 40 Grad und war so hoch wie seit mehr als einem halben Jahrhundert nicht mehr. Die Washington Post berichtet, dass auf einem Washingtoner Flughafen ein Flugzeug auf dem geschmolzenen Asphalt stecken blieb. Roger Federer spielt im Wimbledon-Final gegen den Briten Andy Murray um seinen 7. Titel. Marcel Melcher fasst die sportlichen Ereignisse des Sonntags zusammen.
Die heroisch-sportliche Auseinandersetzung zweier ganz großer Tennis-Champions wird auf Augenhöhe ausgefochten. Andy Murray vermochte den ersten Satz zu seinen Gunsten zu entscheiden. Roger Federer schafft im zweiten Satz eine knappe Differenz zu seinem Vorteil. Zur Hälfte des folgenden Satzes wehrte Murray 5 Breakbälle des Schweizers ab, bevor Federer die 6. Möglichkeit verwertete. Auf dieser Grundlage führt der Schweizer nun mit 2:1 Sätzen und im 4. Satz führt Federer mit 5:3 bei Aufschlag Murray. Die Schweizer Triathletin Caroline Steffen vermochte in Frankfurt ihren Europameistertitel über die Ironman-Distanz erfolgreich zu verteidigen. Den großen Preis der Formel 1 in Silverstone gewann der Australier Mark Webber vor Fernando Alonso und Sebastian Vettel. Sauberpilot Kamui Kobayashi streifte bei einem Boxenstopp 3 eigene Mechaniker und fiel deswegen vom 8. auf den 11. Rang zurück. Teamkollege Sergio Perez ist früh ausgeschieden. Tagessieger der heutigen Tour de France-Etappe in Pruntrut war der Franzose Thibaut Pinot. Tourleader bleibt Bradley Wiggins.
Marcel Melcher. Das Wetter morgen im Osten zunächst noch bewölkt, sonst ziemlich sonnig mit lokalen Regengüssen über den Bergen. Im Norden um 25, im Süden bis 28 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. 100 Jahre links. Das bedeutet 100 Jahre Opposition für die lokale FDP. La Chaux-de-Fonds feiert ein politisches Jubiläum. 50 Jahre Versöhnung. Deutschland und Frankreich zelebrieren ihre Freundschaft in schwierigen Zeiten. Streit um die sogenannte Zweitmeinung. Die Schweizer Nuklearaufsicht ENSI und die Standards der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Und zuerst 16 Milliarden für Afghanistan. Was bringt das? Afghanistan soll von der internationalen Staatengemeinschaft ab sofort und zunächst bis 2016 jedes Jahr 4 Milliarden Dollar an ziviler Hilfe erhalten. Dazu kommen jährlich noch einmal 4 Milliarden an militärischer Unterstützung. Das Land am Hindukusch bekommt damit mehr ausländische Hilfe als jeder andere Staat der Welt. Zumindest theoretisch. Denn ob die Versprechen tatsächlich im vollen Umfang eingehalten werden, ist alles andere als sicher. Fredrik Steiger.
Die Botschaft der internationalen Geberkonferenz heute in Tokio ist klar. Afghanistan soll auch nach 2014, wenn die NATO ihre Truppen abzieht, nicht im Stich gelassen werden. Der britische Entwicklungshilfeminister Andrew Mitchell gegenüber der BBC:
We need to make it clear that our commitment is over a long period of time.
Man habe sich auf lange Zeit verpflichtet, also müssten die Mittel weiter fließen. 4 Milliarden Franken jährlich an Ziviler und nochmal so viel an Unterstützung für die Sicherheitskräfte. Das sind gewaltige Summen und ein Mehrfaches von dem, was ähnlich notleidende Länder wie Jemen oder Somalia bekommen. Schon im vergangenen Jahrzehnt flossen rund 35 Milliarden Hilfsgelder nach Afghanistan. Mit beschränkter Wirkung, wie Präsident Hamid Karzai indirekt einräumt. Es werde noch viel harte Arbeit und Unterstützung erfordern, bevor sein Land auf eigenen Füßen stehen könne. Noch immer ist Afghanistan eines der ärmsten Länder der Welt. Ein Grund dafür ist der fortdauernde Krieg, ein weiterer die enorme Korruption. Deshalb wird die Hilfe nun an Bedingungen geknüpft. Bessere Regierungsführung, entschiedenere Korruptionsbekämpfung, freie Wahlen und Schutz der Rechte der Frauen. Anzumerken ist auch, längst nicht all die Milliarden, die man auf früheren Geberkonferenzen versprach, wurden tatsächlich bezahlt. Oft wurden alte, nicht eingehaltene Zusagen einfach als neue Mittel deklariert. Außerdem floss viel Geld letztlich an westliche Berater, Generalunternehmer oder Sicherheitsfirmen. Auch die jüngsten Versprechen sind kaum für bare Münze zu nehmen.
We have worked together to set forth a long-term political.
US-Außenministerin Hillary Clinton spricht zwar von einer langfristigen Partnerschaft und Washington räumt Afghanistan gar den Status eines Nicht-NATO-Alliierten ein, genauso wie Israel oder Australien. Doch was passiert, falls nach dem NATO-Abzug eine Koalition aus Taliban und Warlords das Land regiert? Wenn die westlichen Truppen weg sind, wird Afghanistan auch aus dem Fokus westlicher Medien verschwinden. Kaum eine Redaktion wird sich dann noch feste Korrespondenten in Kabul leisten. Afghanistan wird auf der Prioritätenliste von Entwicklungsministerien und privaten Hilfsorganisationen weit nach unten rutschen. Als Beispiel, im Irak oder im Kosovo sank die ausländische Hilfe fast über Nacht auf weniger als die Hälfte, als diese Länder aus den Schlagzeilen verschwanden.
Fredrik Steiger. 16 Milliarden Dollar also für 4 Jahre. Reicht dieses Engagement für das krisengeschüttelte Afghanistan? Das habe ich unsere Südasien-Korrespondentin Karin Wenger gefragt.
Ich denke, wahrscheinlich würde sogar ein kleineres Engagement reichen, wenn das Geld eben effizienter und nachhaltiger eingesetzt würde. Was jetzt Studien gezeigt haben, ist, dass bislang ein Großteil der Gelder in Form von Aufträgen wieder zurückfließen in die Geberländer und eben nur ein ganz kleiner Teil wirklich bei der Bevölkerung ankommt. Und die Hilfsgelder der vergangenen Jahre haben auch ganz viel zerstört in Afghanistan, weil sie vielfach nicht auf Nachhaltigkeit ausgerichtet waren, sondern eben auf schnelle Sichtbarkeit. Also es wurden Schulen hingebaut ohne Lehrer oder Spitäler ohne Ärzte. Und da muss ganz sicher ein Umdenken stattfinden.
Sie haben Ihre persönlichen Erfahrungen angesprochen. Können Sie das etwas konkretisieren, wie diese Verteilung von Hilfsgeldern geschieht?
Meine Erfahrungen sind, dass vor allem die großen Hilfsorganisationen, wie eben beispielsweise die amerikanische Entwicklungsbehörde USAID, unter enormem Druck steht, viel Geld möglichst schnell auszugeben. Und das führt dazu, dass Projekte finanziert werden, deren Umsetzung nicht wirklich kontrolliert werden oder eben Projekte auch, die es schlicht gar nicht braucht. Also ich war da in einer Provinz, Provinz Parwan, einer relativ sicheren Provinz. Und weil sie eben ziemlich sicher ist, haben dann Organisationen gleich 3 Schulen in einem Dorf aufgebaut, in dem es vielleicht nur eine gebraucht hätte.
Und wie sieht es mit der Hilfe in Regionen aus, die nicht sicher sind?
Viele Hilfsorganisationen arbeiten gar nicht in solchen Gebieten und das bedeutet dann, dass die Geldgeber kommerzielle Firmen mit ihren Projekten beauftragen, aber deren Ziel ist eben nicht primär die Hilfe oder gute und nachhaltige Hilfe zu leisten, sondern Geld zu verdienen. Und auch da gibt es ein Beispiel, ein sehr bekanntes, den Gardez Coast Highway, eine Schnellstraße, für die amerikanische Entwicklungsbehörde USAID bislang mehr als 120 Millionen Dollar ausgegeben hat, die aber immer noch nicht fertig ist. USAID hat einen Auftragnehmer angestellt, der das Projekt durchführen sollte. Dieser hat dann einen Teil des Geldes für sich genommen, dann das Projekt wieder ausgelagert und das Projekt wurde wieder ausgelagert, bis am Ende eigentlich für die Straße kaum mehr Geld übrig blieb. Und dann wurde auch sehr viel Geld gerade in diesen unsicheren Gebieten für Schutzgeld eingesetzt, das dann in einem Kreislauf endet und am Ende wieder die Aufständischen finanziert.
Die neuen Hilfsgelder sind an Bedingungen geknüpft, nämlich mehr Transparenz und keine Korruption. Aber wie soll das gewährleistet werden, wenn das Regime Karzai nachweislich korrupt ist und die internationalen Truppen 2014 erst noch abziehen?
Also es heißt zwar in diesem Hilfsplan, dass die Reformen in Kabul regelmäßig überprüft würden und falls diese eben schlecht ausfalle, würde dann der Geldhahn zugedreht. Aber die große Frage ist tatsächlich, wie soll erreicht werden, was in den vergangenen 10 Jahren nicht erreicht wurde, nämlich eine transparente, korruptionsfreie Regierung, die Projekte ausführt. Vor allem da das Personal, also die Regierung, ja immer noch die gleiche bleibt.
Trotz aller Schwierigkeiten, UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat in Tokio von realen Fortschritten trotz einer fragilen Gesamtlage gesprochen. Wie sehen diese Fortschritte aus? Wo haben Sie die gesehen, die positiven Projekte?
Es gibt ganz sicher Fortschritte bei der Schulbildung, auch bei der Gesundheitsversorgung. Aber wenn man bedenkt, heute ist Afghanistan zu mehr als 95% von ausländischen Gebern abhängig. Und das muss natürlich verändert werden. Also das Land muss eine nachhaltige eigene Wirtschaft entwickeln können. Und dazu sollten diese Gelder eben auch verwendet werden.
Und wie könnte das aussehen, diese nachhaltige Entwicklung?
Ein Sektor ist ganz bestimmt die Landwirtschaft, in der sehr viele Leute arbeiten. Afghanistan ist bekannt für seine Früchte, für seine Nüsse beispielsweise. Ein großes Problem ist ja, dass das Geld meistens an wenige Leute geht und deshalb auch die Gefahr für Korruption viel größer ist. Also das Geld müsste verteilt werden. Dann ein anderer Sektor ist der Bergbau, auf den die Regierung fokussieren will. Aber auch hier ist wieder die Frage, werden dann diese Milliarden, die erhofft werden, aus dem Bergbau allen zugutekommen oder eben nur wenigen?
Karin Wenger. Erdbebensicher oder nicht? Dieses Urteil fällt morgen das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI zu Mühleberg, Betznau, Kösgen und Leibstadt. Aber die ENSI-Sicherheitsberichte erfüllen die Standards der Internationalen Atomenergieagentur IAEA nicht vollständig. Es fehlen Zweitbeurteilungen von unabhängigen Experten. Caroline Arn.
Ein sogenanntes Vier-Augen-Prinzip forderte die Berner Regierung in einem öffentlichen Brief vor einem Jahr. Unabhängige Experten müssten die Arbeiten zur Erhöhung der Sicherheit überprüfen. Dazu Barbara Egger, Berner Regierungsrätin.
Ja, es geht ja auch um die Glaubwürdigkeit der Expertisen und der Experten. Und ich glaube, wenn die Berechnungen von zwei unabhängigen Experten überprüft werden, dann ist das für die ganze Bevölkerung und für uns alle einfach glaubwürdiger.
In ihrem Baudepartement sei dieses Prozedere üblich. Auch AKW-Kritiker, beispielsweise der Ingenieur Markus Kühni, welcher mit Greenpeace zusammenarbeitet, fordern immer wieder unabhängige Zweitmeinungen bei Sicherheitsprüfungen, damit nicht dieselben Fehler gemacht würden wie in Japan.
Es war die Unterschätzung des Risikos. Entgegen wissenschaftlichen Erkenntnissen wurde die Tsunami-Gefahr einfach ignoriert und heruntergespielt. Und das wurde auch von den Aufsichtsbehörden so toleriert und akzeptiert.
Doch die Forderung nach einer zusätzlichen unabhängigen Expertenmeinung stieß beim Eidgenössischen Nuklearinspektorat ENSI auf taube Ohren. In der Antwort an die Berner Regierung schrieb das ENSI, wenn die Betreiber, also die BKW, rechne und das ENSI kontrolliere, Zitat:
Damit ist das Vier-Augen-Prinzip erfüllt. Das ENSI weist die Forderung des Regierungsrats des Kantons Bern nach einer weiteren Überprüfung zurück.
Die BKW könne freiwillig eine solche Expertise machen und der Kanton Bern als Hauptaktionär Druck aufsetzen. Doch damit verstößt die Schweiz gegen internationale Richtlinien der Atomenergieorganisation IAEA. Diese verlangt für alle Sicherheitsfragen eine unabhängige Expertenmeinung. Sebastian Huber, Mediensprecher des ENSI, erklärt die IAEA-Regeln.
Zuerst verfasst der Betreiber einen Nachweis, dann gibt er diesen Nachweis einem externen Experten für eine Qualitätssicherung. Und wenn diese abgeschlossen ist, reicht der Betreiber den Nachweis bei der Aufsichtsbehörde, also hier bei uns in der Schweiz, beim ENSI, ein.
Und das ENSI könne noch weitere Prüfungen verlangen. Die Schweiz befolgte aber diese Richtlinie bisher nicht, was die IAEA bei ihrer letzten Kontrolle im November festgestellt hat und die Schweiz nun auffordert, eine entsprechende Vorschrift einzuführen. Sebastian Huber vom ENSI.
Also es ist so, dass wir dies eine sehr wertvolle Empfehlung finden und wir sind daran, jetzt zu sehen, wie wir diese Empfehlungen umsetzen.
Und zwar bis in 3 Jahren. Also wohl erst nach Abschluss der laufenden Abklärungen zu Hochwasser, Kühlung oder Erdbeben. Mit dieser neuen Ausgangslage, sagt die Berner Energiedirektorin Barbara Ecker,
könnte ich mir vorstellen, dass der Regierungsrat noch einmal einen Brief schreibt und das auch für diese Sicherheitsnachrüstungen fordert.
Atomenergiekritiker Kühni hofft, dass die Berner Regierung nicht die einzige Opponentin bleibt.
Es ist sehr wichtig, dass die Politik insgesamt auch national einfach mal zur Kenntnis nimmt, dass hier ein gravierender Mangel des schweizerischen Aufsichtsprinzips herrscht und dass dieser jetzt umgehend und auch rückwirkend jetzt für diese Untersuchungen nach Fukushima behoben wird.
Externe Expertenmeinungen, welche die Betreiber veranlassen und berappen müssten, könnten das ENSI sogar entlasten und würden seine Entscheide stärken.
Caroline Arn. Und nun nach Wimbledon. Roger Federer gewinnt das Finalspiel gegen Andy Murray in 4 Sätzen, Aus Wimbledon, Bernhard Scherr.
Im Moment findet hier die Siegerehrung statt. Roger Federer schreit zur Pokalübergabe. Ein großer Moment in seiner Karriere. Federer gewinnt als erster seit Pete Sampras Wimbledon zum 7. Mal, ist ab morgen wieder die Weltnummer 1 und wird den Rekord von Pete Sampras von 286 Wochen brechen. Zudem feiert er heute den 17. Sieg an einem Grand Slam-Turnier. Alleiniger Rekordhalter, Standing Ovation im Moment von den 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Roger Federer letztlich ein verdienter Sieger in einem absolut hochklassigen Final gegen einen Gegner, der alles gut gemacht hat bis Mitte des vierten Satzes, wo Roger Federer plötzlich variiert hat und seine ganze Klasse ausgespielt hat. Federer also in einem sporthistorischen Moment.
Aus Wimbledon, Bernhard Scherr. In der letzten langen Nacht des EU-Gipfels in Brüssel ist die deutsch-französische Freundschaft etwas zerzaust worden. Denn Frankreichs Präsident François Hollande stellte sich zur Überraschung Deutschlands auf die Seite von Italien. Heute feierten Angela Merkel und François Hollande in Reims die deutsch-französische Versöhnung, die mit dem Besuch von Konrad Adenauer vor genau 50 Jahren begründet wurde. Der Wind zerzauste diesmal die Frisuren, aber nicht die demonstrative Freundschaft. Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder.
Es sei ein Wetter, das Freundschaften besiegle, scherzte François Hollande. Beide, der französische Staatschef und die deutsche Kanzlerin, betonten die besondere Verantwortung ihrer Länder für Europa. Angela Merkel:
Damals wie heute gilt, wenn wir einig sind, dann können wir alle Herausforderungen bewältigen, vor die wir gestellt werden. Zum Wohle unserer beiden Völker und zum Wohle Europas.
François Hollande unterstrich seinerseits, diese Freundschaft solle Europa inspirieren. Deutschland und Frankreich wollten die anderen Länder nicht belehren, sondern ihnen ein Beispiel geben.
Notre amitié inspire l'Europe. Nous ne voulons pas donner la leçon. Nous entendons tout simplement montrer l'exemple.
In der Kathedrale von Reims hatten heute vor 50 Jahren Konrad Adenauer und Charles de Gaulle nach den Leiden zweier Weltkriege gemeinsam eine Versöhnungsmesse gefeiert. Der Élysée-Vertrag legte 6 Monate später, im Januar 1963, die Grundlage für die Zusammenarbeit, die nun sowohl François Hollande als auch Angela Merkel vertiefen wollen. Der in Paris lebende deutsch-französische Historiker und Politkommentator Alfred Grosser findet allerdings, man habe nun genug gefeiert. Immer wieder sei diese Versöhnung zelebriert worden. Es sei nun Zeit, in die Zukunft zu schauen.
Es wird viel zu viel gefeiert. Ich finde das alles sehr übertrieben. Das Grunddatum war der 9. Mai 1950, der Schumann-Plan. Das war der eigentliche politische Beginn Europas.
In die Zukunft schauen, das heißt zum Beispiel die Europäische Bankenunion rasch verwirklichen. Echte Freundschaften, so Grosser, habe es gegeben, zwischen Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing zum Beispiel, vor allem aber zwischen Helmut Kohl und François Mitterrand. Er erinnere sich gut, wie Kohl am Begräbnis von Mitterrand geweint habe. Bei Sarkozy und Merkel würde er nicht von einer Freundschaft sprechen. Es habe hier eine eigenartige Aufgabenteilung gegeben.
Im Allgemeinen hat sich Frau Merkel durchgesetzt und Sarkozy hat dann gesagt, er sei der Führer.
Das Tandem Hollande-Merkel funktioniere bis jetzt nicht schlecht. Von einer Krise in den deutsch-französischen Beziehungen will Grosser nicht sprechen. Aber hat denn François Hollande Angela Merkel am letzten EU-Gipfel in Brüssel nicht in die Ecke getrieben?
Nein, sie ist in die Ecke gedrängt worden, weil sie bis jetzt noch nicht einsehen wollte, und sie hat es langsam eingesehen, dass man nicht ununterbrochen sagen kann, ihr müsst Opfer bringen, und wenn ihr die Opfer gebracht habt, habt ihr keinen Pfennig mehr, um die Schulden zu bezahlen.
Die deutsch-französische Freundschaft ist das Fundament, auf das Europa gebaut ist. Das hört man immer wieder. Doch Alfred Grosser würde es nicht so formulieren.
Der Grundstein ist für mich nicht das richtige Wort. Ich würde sagen, der Motor. Und der Motor stellt still, wenn es keine neuen Vorschläge gibt. Nicht das Benzin der neuen Vorschläge. Und zum Beispiel unter Chirac und Schröder ist es völlig stillgestanden. Und jetzt beginnt man zu sagen, wenn wir uns einig sind, machen die anderen vielleicht mit. Aber wir müssen uns zuerst einig sein. Und das im Großen und Ganzen hat auch bis jetzt funktioniert.
Merkel und Hollande brächten beide das Benzin für den europäischen Motor mit. Sie das Sparen, er die Einsicht, dass man etwas investieren müsse, um zu verhindern, dass die Jugendlichen in Spanien und Griechenland völlig verzweifelten.
Rudi Mäder. La Chaux-de-Fonds feiert diese Tage ein 100-Jahre-Jubiläum. Am 7. Juli 1912 schlug das politische Pendel der Uhrenhauptstadt nach links und kehrte seither nie mehr zurück, außer für eine kurze Periode während des Ersten Weltkriegs. Wie schaffte es die politische Linke, dort oben im Neuenburger Jura während 100 Jahren an der Macht zu bleiben und sich sogar von Mitterrand und Sartre die Aufwartung machen zu lassen? Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutterson.
Ist es die Abgelegenheit von La Chaux-de-Fonds im Neuenburger Jura ohne Autobahnanschluss oder Intercity-Verbindungen? Ist es das raue Klima, welches die höchste Stadt Europas jeden Winter in eine Tiefkühltruhe verwandelt? Oder ist es das Proletariat der Uhrenindustrie, das seit 100 Jahren links wählt? Fragen wir den lokalen Historiker Jean-Marc Barlet. Der sagt, eine starke linke Tradition gibt es in La Chaux-de-Fonds schon viel länger. Mitte des 19. Jahrhunderts gründeten die Kommunisten in La Chaux-de-Fonds und Le Locle erste Sektion der Kommunistischen Internationalen. Karl Marx bezeichnete La Chaux-de-Fonds in seinem Kapital als eine einzige Uhrenmanufaktur. Tatsächlich, die Hälfte der Einwohner arbeitete in Uhrenfabriken. Dort haben sich die Arbeiter organisiert und gründeten eine Art Parallelgesellschaft.
Et la fabrique horlogère va créer une espèce de société parallèle dans la ville.
Es gab Einkaufsläden in den Fabriken, Arbeitersport, Arbeiterkulturvereine. Das ganze soziale und wirtschaftliche Leben in La Chaux-de-Fonds war von der Uhrenproduktion abhängig.
Donc il y a toute une vie sociale et économique qui dépend du mode de production de l'horlogerie.
Ein Arbeiterkulturverein, den es heute noch gibt, ist der Club 44. Ein Debattierclub, in dem schon Jean-Paul Sartre oder François Mitterrand feurige Reden hielten.
Le Club 44, c'était aussi pour donner une ouverture sur le monde aux ouvriers.
Die Patrons wollten den Arbeitern einen Ort geben, an dem sie ihrem engen Uhrenkosmos entfliehen und sich der Welt öffnen konnten, erklärt Marie-Thérèse Bonadonna, die Direktorin des Club 44. Sie wollten den Arbeitern etwas Kultur mit auf den Weg geben, deshalb haben sie solche Debattierclubs, Theater oder Museen mitfinanziert.
Je pense que il y avait vraiment l'envie de la part des patrons de donner une culture à leurs ouvriers pour que les ouvriers qui travaillaient à des aspects plus esthétiques de la montre puissent se nourrir.
Weil Arbeiter, die schöne Uhren herstellen, sich auch an schönen Dingen erfreuen müssten, das die Haltung der Patrons dazumal. Heute sei das anders, beklagt sich Marie-Thérèse Bonadonna. Die Entscheidungszentren der Uhrenfirmen säßen schon längst nicht mehr in La Chaux-de-Fonds und unterstützten die hiesige Kultur nicht mehr groß. Dieses Clubleben der Arbeiterklasse hat die Linke an der Macht gehalten, erklärt Historiker Barlet. Außerdem ist die Linke in La Chaux-de-Fonds sehr pragmatisch.
C'est une gauche pragmatique, hein? C'est pas une gauche doctrinaire, c'est pas une gauche révolutionnaire au sens de casser les choses.
Sie ist keine revolutionäre, ideologische Linke, sondern sucht Kompromisse mit den Bürgerlichen und findet sie auch. Das sehr zum Missfallen von Claudine Stähli-Wolf von der sehr linken Partei der Arbeit. Der Parti Ouvrier Populaire, POP, zählt in La Chaux-de-Fonds 7 der 41 Sitze. Die Linke sei zu vorsichtig geworden, sagt die frühere Gemeindepräsidentin. SP, POP und Grüne stellen heute eine komfortable Mehrheit im Parlament mit 25 zu 16 Sitzen. Doch aus lauter Angst, diese Mehrheit zu verlieren, bekennen sie keine Farbe mehr.
Je pense que ça, le fait d'être si longtemps au pouvoir, ça développe une sorte de peur de perdre le pouvoir, symboliquement.
Und das stumpft schlussendlich die Zähne der Politiker ab, meint Claudine Stähli-Wolf. Wie sieht das die bürgerliche Minderheit, die seit 100 Jahren in der Opposition ist?
Non, je me ressens pas du tout comme depuis 100 ans en opposition permanente. Je pense qu'on a des avis un peu divergents.
Sicher, man habe unterschiedliche Ausgangspunkte, sagt FDP-Gemeinderat Pierre-André Monard. Doch wichtig sei, dass man schließlich praktikable Lösungen fände für die Bevölkerung. Pragmatismus also auch auf bürgerlicher Seite. Der politische Burgfrieden zeigt sich zum Beispiel bei großen Infrastrukturprojekten in La Chaux-de-Fonds. Etwa dem Bau eines zweiten Spitals im Kanton oder des Transrons, einer Metroverbindung, die La Chaux-de-Fonds näher an Neuenburg bringen soll. Beide Projekte befürwortet die Rechte von La Chaux-de-Fonds ebenso wie die Linke, während sich die Rechte von unten, von Neuenburg, vehement dagegen wehrt. Historiker Jean-Marc Barlet zieht für die unglaubliche politische Stabilität von La Chaux-de-Fonds die Farbpalette hervor.
Non, je pense que c'est une ville rose. Mais ça a été une ville rouge à certaines périodes très précises de l'histoire, quand c'était vraiment très dur. Mais sans ça, c'est une ville rose.
Aus der roten Stadt La Chaux-de-Fonds ist eine rosarote geworden. Farblich zwar nur eine Nuance, politisch liegen aber Welten dazwischen.
Thomas Guterson. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Thomas Künzi, für die Technik Andi Mettler, am Mikrofon Peter Vögeli.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.